Willkommen zurück zu Frère Johns Buch Mit Gott unterwegs. Jetzt geht es um den Antityrann. Wir können die Einzigartigkeit dieser Vision wie auch ihren tiefgründigen Zusammenhang mit der Tradition besser ermessen, wenn wir das vierte Gottesknechtlied mit der Satire gegen den Tyrannen in Jesaja 14 vergleichen. Das Spottlied auf den König von Babylon scheint eine Parodie auf das Gottesknechtlied zu sein, mindestens seit die Einleitung hinzugefügt wurde. Schon hier wird die Anspielung auf das vierte Gottesknechtlied deutlich. So heißt es in Jesaja 14: Und wenn der Herr dir dann Ruhe gewährt nach deinen Leiden, deiner Unruhe und der harten Knechtschaft, die du erdulden musstest, dann wirst du auf den König von Babel dieses Spottlied singen. Das Gedicht selbst zeichnet ein Lebensbild des großen und stolzen Tyrannen und beginnt mit einer guten Botschaft. Gott hat den überwunden, der sein Leben lang anderen seine Macht und Überheblichkeit aufdrängte. Dann stirbt der Unterdrücker und geht wie alle anderen in den Sheol, das Reich der Toten, hinunter. Dort wird er von den Königen der Völker begrüßt, die zu seiner Ehre geweckt werden. Sie sprechen ihn mit sarkastischen Worten an, die den Gegensatz zwischen seiner vergangenen Herrlichkeit und seinem gegenwärtigen Elend unterstreichen. So heißt es in Jesaja 14, 12 bis 15: Ach, du bist vom Himmel gefallen, du strahlender Sohn der Morgenröte. Du aber hattest in deinem Herzen gedacht: Ich ersteige den Himmel. Dort oben stelle ich meinen Thron auf, über den Sternen Gottes. Doch in die Unterwelt wirst du hinabgeworfen, in die äußerste Tiefe. Am Ende feiert das Gedicht die Niederlage des großen Königs. Kein Begräbnis, keine Nachkommenschaft, kein Name. Die Parallelen der äußeren Form mit Jesaja 52, 53, freilich bei entgegengesetztem Inhalt, sind so offensichtlich, dass wir uns fragen, ob der Prophet der Gefangenschaft sein Gedicht nach dem Muster des ersten verfasst hat. Der entgegengesetzte inhaltliche Verlauf lässt Rückschlüsse auf eine Parodie zu. Hier führen Überheblichkeit und Anspruch auf absolute Unabhängigkeit in eine Niederlage, einen plötzlichen und totalen Abstieg. Dort folgen auf zahllose Leiden und Prüfungen die Erhöhung und die Verheißung von Leben, Nachkommen und hohem Ansehen. Und in beiden Fällen bilden die Nationen in der Person ihrer Könige eine Art Chor, der als Zeuge die unglaublichen Ereignisse kommentiert. Selbst wenn wir die Hypothese der literarischen Entlehnung verwerfen, war Deutero-Jesaja offenkundig mit Prophetien gegen die Völker vertraut, einer literarischen Gattung, die während des Exils besonders beliebt war. Aber in den Gottesknechtliedern geht der Prophet über die bloße Kritik hinaus. Aus diesen Prophetien leitet er endgültige Folgen ab. Wenn Pracht und Macht der einen kein Zeichen für ein Leben nach dem Willen Gottes sind, dann sind Unglück und Verzweiflung der anderen, Israel, ebenfalls kein Beweis für die Verstoßung durch Gott. Wer sich selbst durch eigene Kraft und zum Schaden Gottes erhöht, der bereitet dadurch nur seinen Untergang vor. Der Gottesknecht dagegen bleibt demütig und offen, besonnen und treu und begrüßt sogar Prüfungen im Vertrauen darauf, dass in Gottes Augen alles einen Sinn hat und eines Tages das Geheimnis enthüllt werden wird. Natürlich können die Gottesknechtlieder keine Erklärung des Leidens sein. Das wäre ein Irrweg, den Gott niemals beschreiten könnte, da das sonst heißen würde, dass das nicht zu Rechtfertigende doch gerechtfertigt werden sollte. Diese Texte wollen nicht das Leiden wegerklären oder entschuldigen, sondern sie helfen dem Volk Gottes zur Einsicht, dass Prüfungen ein geheimnisvoller Teil ihrer Existenz als Gottes Knecht und keineswegs ein Zeichen für Gottes Ablehnung oder Machtlosigkeit sind. Die Exodus-Geschichten haben uns gelehrt, dass Prüfungen ein Teil jeder Pilgerreise zu der uns von Gott angebotenen Fülle des Lebens sind. Durch solche Engpässe werden wir verwandelt und befähigt, uns der Gabe Gottes zu öffnen. Hier wird noch ein weiterer Schritt gemacht, da es nicht um die eigenen Unvollkommenheiten geht, sondern um die anderer. Durch einen unerklärlichen Austausch nimmt der Gottesknecht die Schuld anderer auf sich und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das Herzstück der Berufung besteht in der Gabe Gottes an seinen Knecht, nicht nur die Übel anderer zu tragen, sondern obendrein auch diese Schäden in eine Quelle des Heils für alle zu verwandeln, indem er die Folgen selbst auf sich nimmt. Jetzt ist es nur noch ein Schritt, um zu verstehen, dass Gott selbst von Anfang an genau dies für sein Volk zu tun versuchte. So heißt es in Jesaja 43. Jakob, du hast mich nicht gerufen. Israel, du hast dir mit mir keine Mühe gemacht. Du brachtest mir keine Lämmer als Brandopfer dar. Und mit Schlachtopfern hast du mich nicht geehrt. Nein, du hast mir mit deinen Sünden Arbeit gemacht. Mit deinen üblen Taten hast du mich geplagt. Ich bin es, der um meinetwillen deine Vergehen auslöscht. Ich denke nicht mehr an deine Sünden. Das war die letzte Episode des 6. Kapitels. Es hieß, an den Wassern von Babylon saßen wir und weinten. Und auch hier am Ende des Kapitels Fragen zum Nachdenken. Erstens, Ezechiel erkannte, dass Gott sich auch außerhalb der gewohnten Institutionen des Volkes offenbaren konnte. Sind wir offen für die Gegenwart Gottes zu unerwarteten Zeiten und an überraschenden Orten? Gibt es irgendwelche Anzeichen für Gott, die wir außerhalb der normalen Kanäle entdeckt haben? Zweitens, Jeremia und Ezechiel erwarteten einen neuen Bund, in welchem das Gesetz in die Herzen der Gläubigen geschrieben sein wird. Wie wird diese Verheißung in Christus und im Leben der Christen erfüllt? Drittens, der zweite Jesaja, Deutero-Jesaja, kämpfte gegen die Versuchung an, zu resignieren und sich nur nach der guten alten Zeit zu sehnen. Stellen diese Versuchungen auch für unseren Glauben heute eine Gefahr dar? Hat die Aufforderung des Propheten, die Vergangenheit zu vergessen, irgendeine Bedeutung für uns? Viertens, für den zweiten Jesaja, Deutero-Jesaja, waren der Glaube an Gott den Schöpfer und der Glaube an Gott den Erlöser tief miteinander verbunden. Welche Folgen ergeben sich für uns aus einem Glauben an einen Gott, der sowohl der Schöpfer des Universums als auch der Erlöser ist? Fünftens, in einer Zeit äußerster Machtlosigkeit entdeckten einige im Volk Gottes deutlicher als je zuvor die universale Dimension des Glaubens. Was bedeutet diese Verbindung von Universalität und Niedrigkeit für unsere Lebensweise? Wie können wir auf einen einfachen Lebensstil hinarbeiten, der unser Zeugnis für alle glaubwürdig machen würde? Sechstens, in den Gottesknechtliedern sehen wir, dass Gottes Ruf kein Vorrecht verleiht, sondern uns vielmehr eine größere Verantwortung für unsere Mitmenschen überträgt. Was heißt es, eine dienende Kirche zu sein? Wie können wir konkret zeigen, dass der Glaube nicht ein Privileg ist, sondern der Ruf zu einem Dienst? Das waren zum Abschluss des 6. Kapitels auch eben 6 Fragen. Das 7. Kapitel ist überschrieben mit den glimmenden Docht wieder anzünden. Das ist ein Zitat aus dem 1. Gottesknechtlied. Ja, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und bleibe behütet.